Hi und herzlich willkommen bei Im Leben Unternehmen, dem IKEA Interview Podcast, in dem ich mit meinen Gästen über das Gefühl von Zuhause sprechen darf. Kann ich mich in mir und in meinem Leben zu Hause fühlen, wenn ich es bereue, Mutter geworden zu sein? Eine Frage, die vor ein paar Jahren vielleicht noch gar nicht hätte ausgesprochen werden dürfen. Das Gefühl von Regretting Motherhood ist eines von der israelischen Soziologin Orna Donath untersuchtes Phänomen, das eine Realität abbildet. Die Frage in der Studie war, wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten mit Ihrem heutigen Wissen und Ihrer Erfahrung, würden Sie dann nochmal Mutter werden? Die Antwort der Frauen, die ihre Mutterschaft bereuten, war ein klares Nein. Genauso geht es meiner heutigen Gästin Evelyn. Mit der Erfahrung heute, was Muttersein für sie bedeutet, bereut sie ihre Entscheidung. Ihre Tochter liebt sie trotzdem. Wie wir diesen Gefühlsmix genau verstehen können und was sie am meisten an ihrem Leben als Mutter bereut, das will ich heute von ihr wissen. Schön, dass du da bist, Evelyn.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier sein zu dürfen.
Ich freue mich auch. Wie war das denn, bevor du deine Tochter bekommen hast? Wie hat sich das angefühlt? Woher wusstest du oder warum dachtest du, dass du Kinder haben möchtest?
Das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich hatte ich nie den klassischen Kinderwunsch. So wie man das so kennt oder wie es einem gerne vermittelt wird, dann ab 30 fängt die Uhr an zu ticken, gab es bei mir nicht. Lange Jahre hatte ich es auch überhaupt, also hatte es nicht auf dem Schirm, hatte das auch nie geplant. Im Endeffekt ist es entstanden aus der Beziehung zu meinem Partner. Mit Anfang 20 bin ich mit ihm zusammengekommen und dann irgendwann so mit Ende 20, man hatte ein Haus gekauft, man hat dann auch geheiratet, war dann 8, 9 Jahre zusammen und irgendwie hat man sich überlegt, ja, gibt es da noch mehr? Was bleibt irgendwann von uns, wenn wir nicht mehr sind? So die klassischen Fragen. Und da war das erste Mal, wo ich dann gemerkt habe, es kam so ein Wunsch, könnte man es benennen wohl, auf zu sagen, ja, vielleicht wäre es doch schön, wenn aus uns eine Familie wird, wenn aus dieser Liebe quasi was entsteht, was bleibt. Mhm. Und ja, dann haben wir irgendwann drüber gesprochen. Also man muss dazu auch sagen, wir haben im Vorfeld jetzt nie groß über Kinderkriegen gesprochen gehabt. Und haben dann aber beschlossen, ja gut, lass es uns probieren. Und es hat dann eben auch relativ schnell geklappt. Ja, und dann war ich schwanger.
Und hattest du vorher viele kleine Kinder in deinem Umfeld?
Nein, gar nicht. Also das ist tatsächlich so ein Punkt. Ich hatte vielleicht, bevor ich Mutter wurde, 2, 3 Mal in meinem Leben ein kleines Kind auf dem Arm. Ich muss dazu sagen, ich komme jetzt aus einer Familie, die zwar theoretisch sehr groß ist, wo es aber nicht viele kleine Kinder gab und wo auch mit vielen kein Kontakt war. Und daher hatte ich wirklich kaum praktische Erfahrungen mit Kindern. Ja, das meiste, was ich so wusste, so klassisch aus den Medien bezogen, ja, aus Büchern, aus Filmen, aus dem, was man sich halt auch so erzählt untereinander, wenn man sich jetzt nicht so eng kennt. Und das war natürlich, wie ich heute weiß, ein ziemlich falsches Bild, ein idealistisches Bild. Und ich muss auch sagen, das habe ich dann auch sehr am Anfang meiner Mutterschaft natürlich gemerkt, weil dieses Bild, das ich hatte, und das war jetzt durchaus auch davon geprägt, dass es am Anfang anstrengend sein kann. Also das, ich war jetzt nicht so völlig verblendet zu glauben, es läuft alles weiter wie bisher und alles ist toll und nur. Aber ich hatte das völlig unterschätzt, wie stark diese Anstrengung ist, wie krass sich das Leben verändert. Und ich war am Anfang einfach überfordert, muss ich sagen. Mhm. Ich hatte Angst, bei jedem Schritt, den ich tue, wusste nicht, mache ich es richtig, mache ich es falsch. Ich war im Endeffekt völlig planlos, ja, sozusagen.
Und was war deine größte Angst? Also, dass das nicht das Beste fürs Kind ist oder?
Genau, dass ich irgendwas falsch mache und damit meinem Kind langfristig schade. Mhm. Dazu muss ich auch sagen, für mich war eben die Umstellung sehr, sehr krass am Anfang. Diese Umstellung von selbstbestimmtem Leben, das ich sehr, sehr stark gelebt habe, auf absolute Fremdbestimmung. Ja, und das in dieser Mischung mit dieser Überforderung war am Anfang einfach eine ganz, ganz krasse Kombi.
Das glaube ich. Wie bist du denn selber aufgewachsen? Also was hast du für eine Erfahrung gemacht oder was hast du noch für Erinnerungen daran, als du selbst Kind warst?
Also ich bin tatsächlich so bilderbuchmäßig aufgewachsen, muss man sagen. Ich bin das einzige Kind meiner Eltern. Meine Mutter war daheim, war immer da, wenn ich vom Kindergarten kam und auch von der Schule. Ist also wirklich auch mehrere Jahre daheim geblieben. Klar, früher war es ja auch teilweise gar nicht anders möglich. Hat sich immer viel mit mir beschäftigt, hat gebastelt, gemalt. Und der Papa war halt so der klassische Familienernährer. Ich war immer geprägt von einer sehr, sehr engen Bindung zu meiner Mutter, weil sie halt auch wirklich die absolute Hauptbezugsperson war, weil sie 90% der Zeit um mich rum war. Und ich habe eigentlich nur gute Erinnerungen an meine Kindheit. Ja? Auch wenn nicht immer alles rosig war, aber das ist es, denke ich, bei den wenigsten. ich weiß nicht, ob sich das unterschwellig auch noch mit so draufgepackt hat auf die Erwartungshaltung. Ich bin sowieso generell ein relativ perfektionistischer Mensch, der hohe Ansprüche an sich selber hat. Und da war die Angst dann zu versagen und was falsch zu machen relativ schnell da. Hm. Also mit Gelassenheit war da nicht viel.
Hm. Weil du dich selbst mit deiner eigenen Mutter verglichen hast und die Angst hattest, dass so gut, wie du dich in ihrer Obhut gefühlt hast, dein Kind sich vielleicht nicht bei dir fühlen könnte?
Weiß nicht. Also das würde ich jetzt nicht mal unbedingt behaupten, weil so schön ich meine Kinder in Erinnerung habe, so weiß ich auch, dass meine Mutter auch Stärken und Schwächen hatte und auch nicht die perfekte Mutter war. Ja, wer ist das schon? Ich glaube, es war nicht dieser unterschwellige Vergleich mit ihr. Es war einfach die generelle Angst, meinem eigenen Perfektionismus nicht gerecht zu werden. Und halt auch dieses Riesenverantwortungsgefühl, was ich von Anfang an hatte, da ist jetzt ein Kind, ja, das ist ein Lebewesen, das ist komplett von dir abhängig. Und wenn du es verkackst, dann verkackst du es. Und das war halt einfach so, so krass und überwältigend am Anfang. Da kam ich nicht so ganz drauf klar, sage ich ganz ehrlich.
Wann fing das denn das erste Mal an? Hast du das schon in der Schwangerschaft gemerkt?
Nee, also die Schwangerschaft war für mich total entspannt. Ich muss auch sagen, ich hatte echt so eine Bilderbuchschwangerschaft, ein bisschen Übelkeit die ersten 3 Monate und ansonsten habe ich es eigentlich nicht groß gemerkt. Also ich war noch eine der letzten, die an der Weihnachtsfeier so im bald 8. Monat hochschwanger auf der Tanzfläche rumgehüpft ist. Also da waren kaum Beschwerden da, ja. Demzufolge, da war ich eigentlich auch noch relativ entspannt und dachte, oh ja, du liest keine Ratgeber, das kommt alles hier mit Intuition und ne, der Mutterinstinkt und du weißt dann schon, was du tun musst. Ich dachte halt echt, du kriegst dieses Kind, du guckst es an und dann weißt du, wie es läuft. Ja, war halt nicht so.
Mhm. Okay, das heißt, die 9 Monate oder 10 Monate, muss man ja fast sagen, zur Geburt, die waren schön, die hast du auch genossen.
Vorfreudig genossen, genau, inklusive dem Gefühl, die letzten 2 Wochen, dann irgendwann, jetzt könnte es dann doch endlich mal kommen, weil sie natürlich auch etwas später dran war, als der Termin war, wie das oft so ist bei Erstgeborenen. Also da wirklich ganz normal, ganz unauffällig nichts, was mich darauf hätte vorbereiten können, auf dieses Loch, in das ich danach gefallen bin.
Und wann fing das an, das Loch?
Direkt nach der Geburt. Also natürlich jetzt am Anfang, am ersten Morgen war ich einfach nur hundemüde, weil meine Tochter mitten in der Nacht auf die Welt kam. Da war dann aber schon diese krasse Überforderung und Angst da, was falsch zu machen. Aber am Anfang habe ich das noch nicht so ernst genommen, weil ich natürlich dachte, ja gut, das ist jetzt normal, du bist frisch Mama. Keine Ahnung, Geburt war jetzt auch nicht unbedingt so, muss ich jetzt nicht nochmal gehabt haben, ja. Da dachte ich, ist normal, dass man da jetzt vielleicht nicht so begeistert ist. Das Einzige, was mich von Anfang an irritiert hat, war, dass ich eben nicht dieses Gefühl hatte, man legt mir das Kind auf den Bauch und ich bin so, wow, Liebe meines Lebens. Ich war eher so, boah, Gott sei Dank habe ich es hinter mir, ja. Und das war schon so der erste Moment, wo ich schon dachte, okay, bist du jetzt irgendwie falsch, weil du empfindest anders, als du anscheinend empfinden solltest, ja. Heute weiß ich, dass es relativ vielen verhältnismäßig so geht, dass es eben gar nicht nur normal ist, so zu empfinden. Aber das war eben das Bild, das ich damals hatte. Und das war so der erste Clash sozusagen zwischen Realität und meiner Vorstellung von Mutterschaft. Und das hat sich dann so ein bisschen gezogen durchs Wochenbett. Man muss dazu sagen, klar, Wochenbett am Anfang, ne? Kinder schlafen schlecht. Du hast dann irgendwie über Wochen lang vielleicht mal 4 Stunden Schlaf pro Nacht. Wohlgemerkt nicht am Stück, sondern in Summe. Ich hatte ein Kind, was natürlich am Anfang auch, wie viele, viel geschrien hat, sich eigentlich nicht ablegen lassen wollte. Dann ging es mit dem Stillen los. Man kennt das Übliche, ja. Und plötzlich bist du halt, du kannst nicht mal mehr alleine auf Toilette, wenn du alle 3 Tage zum Duschen kommst, bist du froh. So war es bei mir zumindest, einfach weil das Kind, sobald ich es dem Vater in die Hand gegeben habe, gebrüllt hat. Er war da, er wollte helfen, aber sie hat es nicht zugelassen von Anfang an oder nur sehr unter viel Protest. Und klar, kann man das dann machen, aber entspannt ist man dabei nicht wirklich. Und das hat sich dann halt so durchgezogen. Es wurde dann natürlich besser so nach den ersten 3 Monaten, aber mit dem, was ich rückblickend Stand heute gelernt habe, würde ich sagen, meine Tochter war kein Streikind, aber ein sogenanntes High-Need-Kind. Also da war nicht viel mit integrier sie in deinen Alltag, sondern ich habe im Endeffekt meinen kompletten Alltag um sie rumbauen müssen. Kinderwagen ging, das war aber auch das Einzige. Ansonsten musste ich gucken, dass ich die Schlafenszeiten strikt einhalte. Also da hatte sie einen sehr starken Rhythmus von Anfang an. Das hat sich relativ schnell rausgebildet. Den musste ich aber auch halten und dann eigentlich sogar ins Kinderzimmer Rollladen runter, dunkel machen, stillen, damit sie einschläft. Ja, das hat sich lange, lange gezogen, auch mit diesen Schlafproblemen, was natürlich dann auch noch hinzukommt. Ne? So ein Schlafmangel ist schon krass. Wenn du das dann über Monate oder Jahre hast, dass du eigentlich keine Nacht mehr 5-6 Stunden am Stück schlafen kannst, das braucht. Also nach einem Jahr habe ich gemerkt, der Körper hat angefangen, sich umzustellen. Wir hatten dann so einen 3-Stunden-Schlaf-Wach-Rhythmus. Da kam ich dann irgendwann sogar mit klar und das war dann mein neues Normal. Aber ich habe fast ein Jahr gebraucht, bis der Körper sich daran gewöhnt hat und nicht mehr diese krassen Schlafmangelerscheinungen hatte.
Allein der Schlafmangel ist ja für den Körper wie eine Droge.
Ja.
Und das nach ein paar Nächten, also nicht nach ein paar Monaten und auch nicht nach einem halben Jahr.
Genau. Und das war eben für mich einfach auch das Krasse. Wir hatten zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so die Infrastruktur, dass jetzt Großeltern hätten groß helfen können oder sonst wie. Sprich, das erste halbe Jahr hatte ich eigentlich meine Tochter permanent um mich, auf mir, ohne Pause zum Durchatmen. Vielleicht mal die 2 Stunden abends, wenn sie schon geschlafen hat und ich noch wach war. Das war einfach sehr, sehr nachhaltig. Also ich habe es am Anfang gar nicht genießen können, das muss ich sagen. Und ich habe das am Anfang natürlich auch noch ein Stück weit nicht hinterfragt, weil ich ja gesagt habe, ja gut, ist ja nur verständlich. Also wer genießt das, wenn es so ist? Ja, und das gibt sich. Und mein Mantra war immer, wenn sie das geschafft hat. Ja, so klassischer Fall. Ich habe mir dann auch, oh je, ich wachse gekauft. Dann dachte ich, und wenn der nächste Schub kommt, wird alles besser. Wenn der nächste Schub kommt, wird alles besser. Und es wurde aber nicht besser. Und diese entspannten Phasen gab es kaum. Es war irgendwie von einer Phase in die nächste gefühlt. Das erste Jahr war dieses Kind ständig unzufrieden und unglücklich, weil es nicht so ging, wie sie wollte. Und es wurde tatsächlich erst ein bisschen entspannter, als sie dann mit 1 in die Kita kam, als sie auch anfing zu laufen und dann mit 1,5 zu sprechen und sich ausdrücken konnte, was sie wollte. Und dann hat es angefangen, dass es ein bisschen entspannter wurde, was dieses Schreien auch anging. Also man muss dazu auch sagen, meine Tochter ist die ersten 2 Jahre gut, nur 2,5 Jahre, prinzipiell schreiend aufgewacht. Und wenn ich schreiend sage, dann meine ich schreiend. Also nicht wie manche Babys, die da so ein bisschen und dann wird es lauter. Die ist mit von 0 auf 100 brüllend aus dem Schlaf hochgefahren. Und zwar nach jedem Schlaf. Ob Mittagsschlaf, ob Nachtschlaf. Sobald sie aufgewacht ist und gemerkt hat, ich saß nicht neben ihr, ging die Sirene los. Mhm. Und auch das war schon so ein Stresspegel. Ich war innerlich schon, also selbst heute noch ist es so, dass sie manchmal aufwacht und wenn sie Albträume hat, ich höre das, wenn wir im Wohnzimmer sitzen und Fernsehen gucken und sie schläft im Schlafzimmer und die Türe ist zu und wir sind 1 Stockwerk weiter drunten. Ich höre den ersten Pieps und ich weiß sofort, sie ist wach. So geht bei mir die Sirene an. Das hat sich so eingebrannt und das ist einfach ein unheimlicher Stressfaktor, das weiß ich jetzt heute, dem ich damals ausgesetzt war, der ist natürlich auch ein bisschen schwer gemacht hat, ja, das zu genießen. Insofern war da das erste Jahr halt schon stark geprägt, aber ich dachte dann, naja gut, jetzt kommt sie in die Kita, alles wird besser. Ich bin dann auch wieder arbeiten gegangen, dann wurde es auch für mich besser und ertragbarer, weil ich wieder sowas wie ein Leben hatte, ich hatte wieder Zeit für mich, ich war mal wieder nur ich, ja, Evelyn, nicht die Mama von jemand. Aber es kam natürlich dann andere Herausforderungen und dann der Stress zwischen Berufsleben, Kita, ja, tat sein Übriges.
Wenn wir nochmal so in die erste Zeit zurückgehen, was ich mir sehr herausfordernd vorstelle, wenn diese Gefühle hochkommen und diese Überforderung da ist, das Gereiztsein, das Stresslevel, der Schlafmangel und du merkst so, oh, irgendwie ist das ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Wie sehr hast du dir erlaubt, das zu fühlen? Weil die Reaktionen vom Umfeld, die normalerweise kommen, sind, oh, herzlichen Glückwunsch, du hast ein Baby bekommen und euch muss es ja total gut gehen und ihr müsst es ja so genießen und eine kleine Familie. Und das sind ja so die ersten Wünsche und die Haltungen, die auch die meisten Menschen so einer Situation entgegenbringen. Wie ging es dir denn damit?
Absolut. Also nach außen hin habe ich eine Fassade aufrechterhalten. Jetzt muss man dazu sagen, dadurch, dass es mit meiner Tochter so war, wie es war, mit diesen strikten Schlafenszeiten und so weiter, hatte ich auch nicht die großen sozialen Kontakte in diesem ersten Jahr. Es gab so 1, 2 Mamas aus dem Geburtsvorbereitungskurs damals, mit denen ich mich getroffen habe. Aber ansonsten war ich überwiegend allein mit meinem Kind, weil eben meine Freundinnen noch keine Kinder hatten, die waren berufstätig. Ich war mit ihr daher auch in keinem PKIP-Kurs oder sonstigen Babykurs, wo man jemanden hätte kennenlernen können. Und die paar Treffen, die ich hatte, wo dann die Mamas zum Beispiel aus dem Geburtsvorbereitungskurs dabei waren, die haben mich deprimiert, sage ich ganz ehrlich. Also da wollte ich dann schon gar nicht mehr hingehen, weil man saß dann irgendwie so zu 8 im Café, ne, deren Kinder auf dem Arm. Wenn die müde waren, sind sie halt eingeschlafen. Ansonsten hat man ihnen irgend so eine Spielring oder ein Buch hingelegt, haben die sich eine halbe Stunde beschäftigt und die Mütter haben gequatscht und mein Kind war nur so, wo ist was, wo kann ich was, ich verpasse was, was passiert hier, was passiert da? Ständig in Bewegung. Ich hatte keine ruhige Minute. Ich konnte sie nicht füttern. Sie hat das Essen verweigert, weil alles so spannend war. Sie hat natürlich auch nicht geschlafen. Und mein Stresspegel war schon so, oh nein, das Kind schläft jetzt nicht. Wie wird der restliche Tag? Ja, bezahle ich dann dafür? Und das war so eine prägende Situation. Und dann sitzt du da und die unterhalten sich alle, wie es toll ist. Die erste war schon wieder schwanger nach einem halben Jahr. Und ich dachte, das ist so fernab meiner Lebensrealität. Ja, ist ja, also ich hätte es mir nie im Leben vorstellen können, noch mal ein Kind zu kriegen in dieser Zeit. Das wäre also völlig fernab von allem. Das hat mich halt wirklich auch dann belastet und deswegen habe ich es vermieden. Und natürlich hat man sich unter den Mamas schon auch so ein bisschen ausgetauscht, dass nicht alles toll ist und sich so ein bisschen das Leid geklagt teilweise. Aber trotzdem, gerade so Familie oder Bekannte gegenüber, ja, da stehst du nicht hin und sagst, ja, sorry, eigentlich alles scheiße gerade, ich überlebe gerade nur und warte, dass das Jahr vorbeigeht. Wenn jeder sagt, ach schön, wie ist es in der Elternzeit? Da sagst du dann, ja, ist schon auch herausfordernd, aber ja, ne, und dann kommt, und wenn sie dich einmal anlächeln, gell, dann ist doch alles gut. Und dann stehst du da und nix und denkst, nee, nix ist gut. Aber man sagt's halt nicht, ja, weil ich dachte ja auch, ich bin kaputt. Ich dachte, ich bin irgendwie krank im Kopf oder irgendwas passt nicht mit mir. Die Einzige, bei der ich es mal angesprochen hatte, war damals die Kinderärztin, dass es mir nicht wirklich gut geht und dass meine Tochter sehr fordernd ist. Und ich habe dann irgendeine Broschüre in die Hand gedrückt bekommen von einer Familienberatungsstelle, so mit der Aussage, ja, wenn Sie überfordert sind, können Sie sich da hinwenden. Wo ich dann dachte, danke, werde ich nicht tun. Die Hebamme natürlich am Anfang war auch eine tolle Hebamme, aber hat mich auch nur die ersten Wochen begleitet. Und da war das ja noch so gefühlt, ja, das ist normal am Anfang und Hormone und, ne? Im Endeffekt, ich war dann allein und ich habe es ein Stück weit vielleicht auch nicht wahrhaben wollen, weil da diese Angst war, irgendwas in mir ist kaputt, ich fühle nicht so, wie ich es fühlen sollte. Aber meinem Mann gegenüber zum Beispiel war ich da von Anfang an sehr klar. Ich meine, er hat es ja auch mitgekriegt, da konnte ich nichts verstecken. Und ich für mich, mir gegenüber, war auch von Anfang an sehr klar, weil ich aber auch ein Mensch bin, der sehr intensiv fühlt. Das heißt, ich, also von Selbstbelügen halte ich nicht viel. Ich merke das immer relativ schnell. Ich kann das auch gar nicht übertünchen. Also mir sieht man auch immer ziemlich alles an Emotionen direkt auf dem Gesicht an. Ich bin da ein offenes Buch und deswegen kann ich das auch gar nicht so verstecken vielleicht vor mir selber.
Also nach außen gab es noch diesen Widerstand, da ehrlich zu sein, aber gegenüber dir selbst warst du von Anfang an ehrlich.
Absolut. Es war halt so geprägt von diesem, ja, es sind nur die Anfangsschwierigkeiten und diese Hoffnung, dass es jetzt irgendwie sich irgendwas krass ändert. Mir war ja wohl bewusst, dass das auch mit einer Überforderung zusammenhängt, dass meine Tochter einfach massiv schlecht geschlafen hat, dass ich keine Zeit mehr für mich hatte. Da war halt dann immer die Hoffnung, ja, sobald sich das gibt, und es wird einem dann ja auch gerne erzählt, ja, die ersten Jahre sind krass, aber dann mit eins wird's besser und ab drei ist alles super. Und dann ist es richtig schön mit den Kindern und du hast wieder Zeit für dich, weil dann spielen die auch mal für sich alleine. Und das muss man halt zum Beispiel sagen, ist bei uns bis heute nicht so. Meine Tochter ist jetzt 6,5. Sie ist jetzt in die Schule gekommen letzte Woche und daheim spielt sie nach wie vor keine Minute alleine. Also mit Kindern mittlerweile, wenn Freunde da sind, ja. Aber dieses, sie beschäftigt sich selber und ich kann was nebenher machen, nee. Wenn's Tablet läuft, ja. Vielleicht mal 10 Minuten, ohne dass ein Mama-Ruf kommt.
Ja.
Und das muss man einfach auch sagen, dieses Bewusstsein, wie unterschiedlich Kinder da sind, das hatte ich nicht. Es wird ja aber auch nicht so, also oft immer noch nicht so transportiert. Und das war eben dann so ein bisschen der Faktor, was mich immer hat hoffen lassen, ja, dass sich alles jetzt ändert. Ich muss dazu sagen, heute habe ich viel mehr Freiheiten als früher, weil wir natürlich jetzt auch mittlerweile ein gewisses soziales Netz haben über Kindergartenbekanntschaften, weil sie einfach auch mal alleine zu Freunden zum Spielen geht. Und da kann ich ganz klar sagen, je größer dieser Freiraum geworden ist, desto weniger erdrückend ist auch diese Trauer um das Leben davor geworden, die ich immer hatte. Ja, und desto weniger schwer fühlt sich auch dieser Begriff Reue an. Ja, also ich habe die ersten, ich würde sagen, 3-4 Jahre das sehr, sehr stark gefühlt, wirklich dieses Bereuen, dieses Sagen, ich würde es nicht nochmal machen. Ja, ich habe auch tatsächlich bestimmt mehrere Monate gebraucht, bis ich sowas wie Liebe empfunden habe. Also das Verantwortungsgefühl war von Anfang an da. Aber dieses, du guckst dein Kind an und bist irgendwie verliebt, weil du es so süß und goldig findest, das hat bei mir sehr lange gebraucht. klar, sicher auch durch die Belastung ausgelöst. Aber heute muss ich sagen, ist es doch schon ein gutes Stück besser. Also rational betrachtet, und das ist bei mir halt auch sowas, das verstehen die meisten Menschen immer nicht. Ich unterteile da so ein bisschen in rational und emotional. Wenn man mich jetzt fragen würde, wenn mit dem Wissen von heute, ja, würdest du dich nochmal für Kinder generell entscheiden? Ich sage jetzt bewusst Kinder generell, nicht meine Tochter als Person. Dann würde ich sagen, wenn ich das Wissen hätte und ich hätte diesen emotionalen Part nicht, dass ich sage, okay, du hast diese Liebe, dann würde ich sagen, ich glaube, ich würde keine Kinder bekommen. Weil ich einfach glaube, dass ich als Person, als Typ Mensch, als Charakter, der ich bin und was ich brauche für mich, vielleicht etwas schwierigere Startvoraussetzungen habe, um Mama zu sein. Und dass einfach auch, sage ich mal, die Gegebenheiten der letzten 6 Jahre da einfach nicht so gewesen sind, wie ich es gebraucht hätte mit Corona und allem. Emotional gesehen möchte ich aber natürlich meine Tochter nicht mehr hergeben. Mhm. Ja? Und das ist so dieser Widerspruch, den natürlich viele schwer auseinandergetröselt kriegen. Den kann nur verstehen, wer selber in diesen Schuhen steckt.
Du hast ja schon öfter gesagt, dass sich dein Leben ohne Kind sehr von dem Leben mit Kind unterschieden hat. Und du hast Selbstbestimmung angesprochen, du hast deinen Job angesprochen, du hast den Schlaf angesprochen. Könntest du sagen, was für dich so die größten Faktoren sind, wo du jetzt sagen würdest, ja, ich kenne es jetzt beides, mit und ohne. Das war für mich eigentlich am schwierigsten, in diese Anpassung zu gehen.
Einer der Hauptfaktoren ist das Thema Freizeit für mich alleine. Ich bin so ein Typ Mensch, ich brauche immer wieder und regelmäßig Zeit für mich alleine. Ich habe früher sehr, sehr viel gelesen zum Beispiel. Das war mein Ding, um runterzukommen, um abzuschalten. Ich brauche diese Zeit, wo ich auch nicht angesprochen werde von außen, wo keine Anforderung auf mich trifft. Und das natürlich mit Kind, naja, quasi nicht vorhanden in der Zeit, wo du mit dem Kind zusammen bist. Und es ist eben auch genau das, dieses permanente verfügbar sein müssen. Ja? Permanent angesprochen werden, permanent Mama, permanent irgendein Lautstärkepegel, ein Fragen beantworten müssen, ein Präsent sein müssen. Und das fällt mir persönlich sehr schwer, beziehungsweise es zieht bei mir massiv an den Kräften. Und das sorgt bei mir halt dafür, dass ich relativ schnell in eine Überlastung reinkomme. Also das ist bei mir früher auch schon so gewesen. Ich mag das sehr, gesellig zu sein und ich gehe auch gerne mal aus und mit Freunden treffen. Aber ich habe danach immer so eine Art Social Hangover. Also ich brauche dann immer, wenn ich so 2-3 Tage viel mit Menschen zu tun hatte, dann habe ich früher immer 2-3 Tage gehabt, wo ich wirklich nur daheim saß und gelesen oder gemacht, was mir Spaß gemacht hat und teilweise mich auch gar nicht groß unterhalten habe. Das ging mit meinem Partner immer sehr gut, da der sehr ähnlich tickt. Und seit ich jetzt Mutter bin, geht das halt gar nicht mehr. Oder nicht in dem Maße, wie ich es bräuchte. Und das lässt mich natürlich in so einen permanenten Zustand von, ich sage jetzt mal, niedriger Batteriestand, ja, verharren. Das ist so der zweite Aspekt. Und es hat natürlich auch viel mit Emotionen zu tun, ja. So ein Kind zu begleiten, gerade wenn es ein emotional intensives Kind ist, das sehr viel fordert, sehr viel Aufmerksamkeit und Begleitung und auch Koregulation braucht, das ist übel anstrengend. Und wenn man dann jemand wie ich ist, der relativ so offen Emotionen spiegelt, also mir ging das früher schon so, wenn ich auf andere Menschen getroffen bin, die schlecht gelaunt waren, dann hat sich das unmittelbar auch auf meine Laune ausgewirkt. Ich kann mich da schlecht von abgrenzen. Das macht es natürlich dann auch emotional ziemlich herausfordernd. Das finde ich fast manchmal noch anstrengender, als dieses permanent Fragen beantworten müssen. Ja. Mhm. Und das sind einfach so Aspekte, diese fehlende Zeit, das permanent verfügbar sein müssen, was einfach mich und permanent emotional koregulieren müssen in meinem Fall, was einfach an die Substanz geht und dann eben nicht die Möglichkeit haben, sich wieder gleich genug zu regenerieren. Also ich denke, es wäre tatsächlich anders in meinem Fall, wenn jetzt das Kind nicht so auf mich fixiert gewesen wäre, wenn mehr Unterstützung da gewesen wäre, auch früher schon durch ein soziales Dorf, wenn der Schlaf besser gewesen wäre. Ja, also ich bin auch so ein Mensch, früher unter 8 Stunden Schlaf, Zombie, vor 7 Uhr morgens, vergiss es, ja. Hat sich mittlerweile auch alles geändert, weil man gewöhnt sich so an ziemlich vieles im Leben. Aber ja, also generell kann man einfach sagen, ich bin ein Mensch mit einem großen Ruhe- und Ausruhbedarf. Und ich brauche das vielleicht auch einfach mehr als andere Menschen da, mich so wieder regulieren und aufladen zu können, wie ich es halt brauche. Und das hat es halt natürlich extrem schwierig gemacht mit Kind. Das sind andere vielleicht auch einfach resistenter und nicht so schnell gestresst.
Ja, gut, man kann sich aber diese Sensibilität nicht aussuchen. Und entweder man hat die Antennen und man spürt die Menschen und natürlich das eigene Kind wahrscheinlich nochmal viel intensiver einfach ganz stark bei sich oder nicht so stark. Aber das ist entweder da oder eben nicht da.
Genau, und mit den Gegebenheiten muss man ja irgendwie leben. Deswegen sage ich auch immer, ich als Person, als Charakter, der ich bin, sage, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin nicht geeignet als Mutter, das ist zu krass, aber ich habe einfach schwierigere Startvoraussetzungen als vielleicht jemand anders, ja. Ich bin auch jemand mit einem relativ gesunden Egoismus und das hat es natürlich auch schwieriger gemacht, sich selber permanent zurückzustellen. Das fällt vielleicht anderen Charakteren auch ein Stück weit leichter, dieses sich selbst zurücknehmen, und allein das war für mich schon eine Riesenhürde, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Das hört sich natürlich nicht sympathisch an und auch nicht wie das, was man von einer Mutter erwartet, aber es ist halt nun mal der Fakt.
Und wann kamst du denn das erste Mal mit dem Begriff Regretting Motherhood in Verbindung?
Tatsächlich war das, glaube ich, erst nach 2,5 Jahren. Damals bin ich auf dieses Buch von Orna Donat, oder ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber gestoßen und hatte diese Studie gelesen. Und das war dann so dieser Aha-Moment, wo ich dachte, boah, Mist, das beschreibt genau das, was ich fühle. Und ich war dann auch ziemlich verzweifelt, hatte dann ja auch angefangen, meinen Instagram-Account zu führen, so als Art mediales Tagebuch, weil ich das musste einfach raus, weil eben in meinem direkten Umfeld keiner so krass gefühlt hat. Und bin dann eben dort auch auf 1 oder 2 Mütter gestoßen, die darüber gesprochen hatten und habe mich da sehr drin wiedererkannt. Die Gefühle waren eigentlich immer schon da, aber sie waren halt so diffus, dass ich sie nicht benennen konnte. Und dann wirklich so mit diesen 2,5, 3 Jahren Muttersein hat das Ganze für mich einen Namen bekommen. Und das war eine Riesenerleichterung, weil ich es benennen konnte, weil ich wusste, ich bin nicht mehr die Einzige. Und selbst wenn es nur 5 Leute auf der Welt sind, ich bin nicht die Einzige, die so fühlt. Und das hat in mir halt auch einen unheimlich großen Reflexionsprozess angeschoben. Also all diese Erkenntnisse, was ist es denn eigentlich, was mich so stört? Warum leide ich gerade so? Warum kann ich es nicht genießen? Warum fühle ich diese Reue? Hat sich eigentlich erst entwickelt dadurch, dass ich angefangen habe zu schreiben und mich damit auseinanderzusetzen. Was aber ein Riesenglücksfall ist aus meiner heutigen Sicht, weil das hat mir natürlich geholfen, ein Stück weit auch zu versuchen, im Kleinen was zu verändern. Klar, du kannst an den Grundfesten jetzt nichts drehen, aber nachdem ich gemerkt hatte, okay, ich brauche mehr Zeit für mich, konnte ich da auch mit meinem Partner drüber sprechen, konnte vielleicht auch klarer anfangen, meine Grenzen zu setzen oder mir das auch rausnehmen. Ich konnte auch leichter einfach mein Kind auch mal bei meinem Partner lassen, auch wenn ich wusste, es weint jetzt beim Abgeben. Weil ich wusste, für mich ist es wichtig, ich brauche das jetzt, um danach wieder für das Kind da sein zu können. Um auch die Mutter sein zu können, ansatzweise, die ich gerne sein möchte. Und das hing alles mit dieser Erkenntnis zusammen, was genau meine Gefühle eigentlich sind.
Das war so eine Legitimation von dem, was du gefühlt hast, aber jetzt hat es einen Namen bekommen und damit konntest du es ein bisschen leichter annehmen. Verstehe ich. Und du sagst ja auch, es gibt diese rationale Komponente, es gibt die emotionale Komponente. Und du hast auch schon gesagt, es ist schwer nachzuvollziehen, wenn man nicht in so einer Situation ist. Versuchen wir es mal ein bisschen noch näher zu formulieren oder unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach zu erklären. Also was ist der emotionale Part? Welcher Part in dir sagt, ich liebe meine Tochter und ich will sie auch nicht mehr hergeben? Und wie spricht der mit dem Anteil, der sagt, aber mein Leben davor war irgendwie schöner?
Also ich würde sagen, der emotionale Part speist sich natürlich hauptsächlich aus der Liebe zu meinem Kind natürlich. Ein Stück weit so dieses klassische, ich sehe natürlich auch Ähnlichkeiten, die sie hat. Ich sehe, wie sich ihr Charakter entwickelt. Also für mich war das sehr, sehr maßgeblich und auch sehr stark spürbar. So diese richtige Liebe zum Kind ist dann entflammt, als sie angefangen hat, ihren eigenen Charakter zu entwickeln. Also Stand heute muss ich auch einfach sagen, ich bin keine Babymama. Ja, und in dem Moment, wo sie angefangen hat, sich als Individuum zu entwickeln, ist bei mir auch diese große Liebe wirklich entstanden, weil ich es unheimlich spannend finde zu sehen, ja, wo sind die Anteile von mir, wo sind die Anteile von meinem Mann, was für Anteile hat sie vielleicht ganz andere, wie entwickelt sich so ein kleiner Mensch, wie viel Persönlichkeit steckt da schon in diesem kleinen Mensch, das ist ein Faszinosum für mich jeden Tag. Jetzt muss man dazu sagen, meine Tochter ist mir in vielen Punkten sehr ähnlich, sehr zum Leidwesen meines Mannes, der sie manchmal schlechter verstehen kann in ihrer Art als ich, was natürlich auch so ein bisschen einen Anteil hat, aber dass man sich da nahe fühlt, ja. Mhm. Und ansonsten hat sich das natürlich einfach entwickelt. Diese klassischen Momente, die man, wenn man sie dann hat, wo dann Kinder so einen Kinderwitz haben oder schon Dinge raushauen, wo du denkst, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Da sitzt ein dreijähriges Kind und erklärt dir die Welt. Das sind natürlich so Momente, die das wachsen lassen. Und dann entstehen diese Emotionen, ja. Mehr kann ich das aber gar nicht erklären, weil ich glaube, jeder, der sie mal verliebt hat, kennt es, das kannst du nicht erklären. Mhm. Das macht halt Bäm, ja. Allein, dass es bei mir halt etwas später Bäm gemacht hat als Mutter. Und der rationale Teil ist halt der, der sich eben genau aus dieser Überforderung speist, die halt sagt, hey, guck mal, das ist eigentlich das, was du im Leben brauchst, dass es dir gut geht, ja. Und das ist das, wie dein Leben gerade ist. Das ist der Grund, warum ich auch sage, mittlerweile fängt das Blatt sich so langsam an, ein bisschen zu drehen, weil diese Überforderung eben nicht mehr so krass ist oder zumindest auch diese extrem anstrengenden Phasen, wo du eigentlich nur auf den Abend hinlebst, sind seltener und kürzer. Ja. Und ich glaube, das ist aber das, was man einfach verstehen muss. Und das ist das, wo ich auch das Gefühl habe, wenn ich so mit anderen Müttern spreche, denen es ähnlich geht, dass diese Reue sehr, sehr stark aus einer Überforderung resultiert, aus einfach einer Kraftlosigkeit, aus einem Ausgelaugtsein, ja. Aus verschiedensten Gründen, aber im Endeffekt habe ich das Gefühl, diese Mütter eint oft alle das, dass sie ausgelaugt sind, dass sie für sich quasi nicht das mehr tun können oder nicht mehr so leben können, wie sie es brauchen, um sich gut zu fühlen, aus dem einen oder anderen Grund.
Mhm. Und wenn wir jetzt so ein bisschen Wunschkonzert spielen, glaubst du oder was glaubst du, hätte sich verändert, wenn da das soziale Dorf gewesen wäre, wenn du vielleicht von Anfang an dich noch mehr getraut hättest, deine Tochter abzugeben, auch wenn dir das am Anfang nicht gefallen hätte? Also die Faktoren, die in deinem Einflussbereich gelegen haben, hättest du die noch stärker für dich forciert, was hätte das für dich im Resultat verändert? Ich weiß jetzt sehr viel Konjunktiv, aber es gibt ja auch Dinge, die können wir nicht verändern. Ja. Ne? Deine Sensibilität oder dass deine Tochter vielleicht auch sehr emotionsstark war und ist. Aber die Dinge, die man hätte verändern können, was würdest du schätzen, wie viel Prozent hätte das ausgemacht?
Also Stand heute, rückblickend betrachtet, würde ich sagen, bestimmt 70-80%.
So viel?
Tatsächlich, ja, weil es einfach verändert hätte, also unter der Annahme, dass das funktioniert hätte, dass sie sich auch hätte abgeben lassen und ich hätte wirklich das soziale Dorf so gehabt, dass ich weiß, mein Kind ist gut betreut und die betreuende Person kann auf es so eingehen, wie es braucht, um sich sicher zu fühlen. Wäre das für mich eine riesen Veränderung gewesen, weil ich dann von Anfang an die Chance gehabt hätte, mehr auf mich und meine Bedürfnisse einzugehen und wahrscheinlich gar nicht in diesen krassen Batterie-ist-dauerleer-Zustand gekommen wäre. Ja. Gut, jetzt an Covid-19 können wir alle nichts ändern. Das war nochmal eine Sondersituation, die mich halt auch nochmal so richtig reingeritten hat, als dann 3 Monate die Kita zu war. Aber, sag ich mal, für die Zeit davor, ja, was ja doch auch 3 Jahre abdeckt, an denen sich schon einiges angestaut hat, es hätte einen riesen Unterschied gemacht, wenn ich sehe bei anderen, wo dann einmal die Woche von Anfang an die Oma kommt und das Kind einen Nachmittag übernimmt. Oder wo die Kinder mit 2 Jahren zur Oma mal am Wochenende eine Nacht übernachten gehen. Das sind alles Dinge, die sind bei uns bis heute undenkbar. Ja? Da ist einfach viel mehr Freiheit da und viel mehr Möglichkeit, auch wieder man selbst sein zu dürfen und gar nicht erst in diese krasse Überforderung zu kommen. Und ja, ich glaube tatsächlich, Stand heute, dass ich dann wahrscheinlich gar nicht diese Reue so empfunden hätte, wenn es von Anfang an dieses Dorf gegeben hätte und meine Tochter vielleicht auch nicht ganz so krass auf mich bezogen gewesen wäre. Ein Stück weit resultiert das natürlich aber auch daraus, da ich so ihre Hauptbetreuungsperson war im ersten Jahr, hat sich das natürlich auch geprägt, ja, umso mehr, als ich eben mich in vielem bei ihr wiedererkenne und daher vielleicht auch einfach ein bisschen feinfühliger und schneller drauf eingehe als manch andere. Aber bei mir macht das tatsächlich einen großen Anteil aus, doch.
Du hast ja auch gesagt, du hast dich mit anderen Müttern dann ausgetauscht, die du über Social Media gefunden hast, die ähnlich fühlen. Und ist das eine Komponente, die sich durchzieht? Also ist das was, was du erkennen kannst, dass es wirklich auch Umgebungsfaktoren sind, die maßgeblich mitgestalten, wie bei dir die Rolle als Mutter aussieht, dass man dann vielleicht auch so fühlt, zu sagen, ich bereue es, diese Rolle jetzt zu haben.
Also aus meiner Erfahrung ja. Es gibt ja immer so diese Diskussion, ob man das dann Regretting Motherhood nennen darf, wenn es sich auf die Umstände oder die Gesellschaft bezieht, in der wir leben. Ich finde das aber ein bisschen theoretisch, weil wir sind halt nun mal alle in einer Welt, die uns umgibt und wir können die nicht wegdenken. Ja? Und was sich mir halt zeigt, ist, dass bei eigentlich allen Müttern, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, ich bereue es, immer der Faktor ist, dass sie überfordert sind, dass sie sich selber aufopfern, dass sie selber nicht mehr stattfinden, dass sie ihre Bedürfnisse komplett hinten anstellen müssen, dass keine Unterstützung da ist, teilweise vom Partner, dass sie alleinerziehend sind, dass das, keine Ahnung, ja, Kita, Umfeld und oft halt auch, dass die Kinder sehr intensiv und fordernd sind. Und ich glaube, das ist halt einfach so eine Kombi. Ich würde jetzt nicht sagen, das allein ist schuld. Ich glaube, es gibt durchaus auch die Fälle, wo man einfach sagt, ich hätte nie Mutter werden sollen. Aber ich glaube, dass doch immer ein gewissen Anteil an dem Umfeld einfach auch existiert. Mhm. Ist ja auch nicht wegzudenken. Also das ist ja wie wenn man sagt, wenn ich jetzt ein Baby habe, ja, was sich problemlos ablegen lässt, jeden Tag irgendwie 4 Stunden Mittagsschlaf macht, nachts durchschläft, dann ist, glaube ich, jedem klar, dass das erste Jahr sich anders anfühlen wird, als wenn du ein Baby hast, was im 1,5-Stunden-Rhythmus wach ist, permanent sich nicht ablegen lässt und viel schreit. Klar. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Und ähnlich ist es, denke ich, mit allen anderen Umständen. Ja? Und man sagt nicht umsonst, das braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und wir leben aber heute nicht mehr in diesem Dorf.
Ja, das eine ist, dass wir nicht in so einem Dorf leben. Und das andere ist aber, finde ich, auch die Erwartung, die einhergeht. Ne? Also die Erwartung, du hast dich zu freuen, wenn das Kind auf die Welt kommt und du hast es zu genießen, auch wenn es intensiv ist. Und es darf auch mal anstrengend sein, aber die Freude sollte doch überwiegen. Und diese Erwartungshaltung hast du ja auch schon angesprochen. Und wenn ich dann bemerke, boah, aus welchen Gründen auch immer, fühlt sich das bei mir anders an, allein diesen Gap zu akzeptieren und in diesem Gap zu leben, ist ja schon verdammt schwer und anstrengend.
Absolut, das ist eine riesen psychische Belastung. Und ich glaube, das allein kann einen schon ziemlich mürbe machen, ja, ohne jetzt die ganzen körperlichen Stressfaktoren oder Schlafmangel oder was halt sonst noch kommen mag. Da ist einfach ein riesen Muttermythos oder auch ein Mutterbild, was bei uns immer noch vorherrscht, mit dem wir alle aufgewachsen sind, mit dem wir auch tagtäglich umgeben werden, weil es wird immer noch oft genug in, sag ich mal, sei es Medien, Presse, sonst wo, zitiert, das ist in unser allen Köpfen und wir können das auch nicht auf einmal loswerden und es beeinflusst uns. Und dadurch entsteht dieser Gap. Und ich glaube schon, dass das auch nochmal ein großer Aspekt ist, dass vielleicht jemand, der von Anfang an da entspannter ist und einfach sagt, ja, ist doch völlig normal, dann, dass man jetzt auch mal vielleicht trauert um einen Teil von seinem alten Leben, der weg ist, oder dem fehlt ja dann diese psychische Belastung zumindest.
Ja, der geht in die Akzeptanz und lebt die Gefühle und traut sich, die Gefühle zu leben, die damit einhergehen.
Also das ist tatsächlich der Prozess, der ja bei mir dann irgendwann eingesetzt hat nach 3-4 Jahren, weshalb ich mich heute auch viel wohler fühle. Ja, es gab da auch Phasen, wo ich diese Reue wieder ganz krass gespürt habe, einfach weil es sehr, sehr anstrengend war zu der Zeit. Aber ich hatte nicht mehr dieses Gefühl, falsch zu sein. Also das war für mich eine riesengroße Veränderung zum Guten.
Und wo hast du deine Gefühle rausgelassen? Hast du geweint oder hast du mit deinem Partner gesprochen oder hast du Bilder gemalt oder wo war dein Ventil?
Tatsächlich auf Instagram, nachdem ich es angefangen habe. Das war mein Ventil. Sicher auch manchmal geweint. Ja, ich bin jetzt nicht der Typ, der leicht weinen kann. Es ist eher so die Variante, es staut sich an und irgendwann explodiert halt der Kochtopf und die Tränen fließen. Und natürlich habe ich auch mit meinem Partner drüber gesprochen, aber auch er kann es ja nur begrenzt nachvollziehen. Ne? Aber da, wo ich wirklich ungefiltert das rausgelassen habe, was ich gedacht habe oder gefühlt habe, das war für mich mein Instagram-Account und das war für mich wie eine Art Selbsttherapie, sage ich jetzt mal. Ja? Mhm. Weil ich es aufschreiben konnte, was mir durch den Kopf ging in dem Moment, weil ich dadurch auch weiter reflektiert habe und irgendwie das besser dann auch akzeptieren konnte. Man sagt ja oft, man muss Gefühle aufschreiben, dann sind sie raus. Für mich, muss ich sagen, hat das gestimmt.
Und hattest du Angst vor den Reaktionen?
Am Anfang gar nicht, weil so ein naiver Mensch wie ich bin, denke ich möglichst positiv von den Menschen. Und ich muss auch sagen, am Anfang hatte ich auch gar nicht viel negative Reaktionen, klar, weil ja gar nicht die Reichweite da war. Also die Leute, die ich erreicht habe, waren ja die, die ähnlich gefühlt haben. Das war dann eher sehr bestärkend, sich da auszutauschen und zu merken, oha, ich bin nicht allein. Das kam dann erst mit der Zeit, wenn man dann eben auch mal negative Reaktionen bekommt. Wobei ich für mich echt sagen muss, dass es sich bis heute in Grenzen hält. Ja, also natürlich kommen da auch mal Nachfragen. Ja, was denkst du, wie es deinem Kind damit geht? Oder ja, was wird dein Kind später mal sagen, wenn du darüber sprichst? Ja, so alles berechtigte Nachfragen ja irgendwo auch. Und sicher, die ein oder andere Reaktion kommt auch mal, wo dann sagt, ah ja, hier, diese überforderten Mütter und so, wieso kriegen sie alle Kinder, wissen doch, worauf sie sich einlassen. Aber das tangiert mich jetzt nicht so, ehrlicherweise, weil, ja, das ist so eine Aussage, die mir halt zeigt, dass die Person nicht verstanden hat, worum es geht, weil wer weiß schon vorher, worauf er sich einlässt? Keiner.
Und wer weiß auch schon, wie der Mensch ist, der da in dein Leben kommt.
So, das ist es halt. Und insofern hatte ich da jetzt nie so das Thema mit. Ich muss dazu aber auch sagen, jetzt zum Beispiel in meinem privaten Umfeld ist es ja jetzt nicht so, dass ich jetzt mit einem Schild auf der Brust rumlaufe und sage, ich bereue meine Mutterschaft oder es war alles scheiße die letzten Jahre. Klammer auf, war es ja auch nicht, aber nur um es mal so plakativ zu verdeutlichen. Aber ich spreche auch da durchaus offen drüber, dass ich nicht alles toll finde und dass ich ja durchaus auch sage, oh, ob ich Kinder gekriegt hätte. Ich finde es sehr interessant, weil die Mütter tatsächlich, auch wenn sie es anders selber empfinden, da relativ viel Verständnis haben. Und ich glaube, das liegt eben daran, dass vor allem die Mütter, die sind alle diesen Belastungen die letzten Jahre ausgesetzt waren, alle irgendwann am Anschlag waren und alle irgendwann mal einen Tag haben, wo sie am Ende dastehen und sagen, boah, wenn ich jetzt nur einen Karton packen und abgeben könnte, einfach mal eine Runde für mich Ruhe. Ja? Und ich glaube, das schärft dann das Verständnis ein Stück weit dafür, dass es anderen halt vielleicht einfach mal öfter oder länger so geht. Ich glaube nicht daran, dass es so viele Mütter gibt, die da sitzen und immer selig lächeln und sagen, ist doch alles so schön, ja. Und wenn klein Kevin ihnen dann mal wieder die Bratpfanne über den Kopf haut oder sie beißt oder anspuckt oder was Kleinkinder so machen, wenn sie mal ihre komischen Phasen haben, da sitzt doch ernsthaft keiner da und sagt, ja toll, bitte nochmal. Da steht jeder irgendwann da und denkt, und ich, das schärft, glaube ich, ein Verständnis. Das Unverständnis ist, glaube ich, eher bei vielen da, teilweise die ältere Generation oder eben Menschen, die einfach dieses idealisierte Bild im Kopf haben und die sich vielleicht auch nicht trauen, sich einzugestehen, dass es in der Realität anders ist, ja, dass sie vielleicht selber auch mal unglücklich waren als Mutter früher und die dann aber so diese Fahne hochhalten und sagen, das darfst du als Mutter so nicht empfinden. Das ist eher mein Gefühl, dass da aus der Richtung Gegenwind kommt.
Mhm. Aber der Großteil ist eigentlich dankbar dafür, dass das Bild ganzheitlicher wird und dass es bunter wird, anstatt eben nur eine Facette von dem Muttersein darzustellen.
Ich glaube, also das ist der Eindruck, den ich habe, ja.
Wie hat sich das denn auf deine Partnerschaft ausgewirkt, dass du so gefühlt hast und dass, ja, dass du eigentlich jahrelang überlastet warst?
Also tatsächlich, das erste Jahr war sehr, sehr krass. Da würde ich jetzt lügen, wenn ich nicht behaupte, dass ich nicht immer mal da saß und dachte, wenn ich jetzt nicht das Kind und das Haus und alles hätte, vielleicht würde ich auch einfach gehen. Ich glaube, solche Gedanken hat man auch mal manchmal in einer langjährigen Beziehung. Das ist völlig normal. Wir hatten wirklich massiv zu kämpfen. Für uns war halt die Rettung, dass wir dann, als unsere Tochter 10 Monate alt war, entschieden haben, eine Babysitterin zu engagieren. Und wir hatten das Glück, dass wir eine gefunden haben, die da wirklich erfahren war, also die als Hauptberuf in der Krippe gearbeitet hat, sprich auch, da konnte ich sicher sein, sie kann mit meinem emotionsstarken Kind umgehen und wenn die 3-mal aufwacht, dann wird sie 3-mal hinsitzen, ihr Händchen halten und ihren Gute-Nacht-Lied singen. Und das war eine Riesenentlastung, weil wir eben zusammen auch ein gemeinsames Hobby haben. Wir tanzen zusammen, Standard und Latein, und das wir da angefangen haben auszuführen, regelmäßig. Und das war was, was dann, glaube ich, schon auch unsere Beziehung gerettet hat, die Möglichkeit, diese regelmäßigen Paarauszeiten nehmen zu können. Ja. Das ist ein Privileg und ein Luxus, aber für mich war das essentiell. Also ich habe immer gesagt, das ist es mir wert, auch das Geld, weil wenn wir jetzt nie zu zweit was gemacht hätten und du dann irgendwann nur noch in diesem Modus bist, du bist am Betreuen und am Organisieren. Und dann muss ich auch ganz klar sagen, ich habe meinen Mann beneidet im ersten Jahr. Ja, er ging morgens ins Büro, kam abends zurück. Ich hatte den ganzen Tag das Kind. Ich meine, wir hatten jetzt nie die Streitigkeiten, dass er im Haushalt nichts macht, weil mein Mann mega viel macht und da tatsächlich auch wir gleichberechtigt in dem Sinne leben. Aber dadurch, dass halt das Kind so auf mich fixiert war, hing es immer auf mir. Und er hat natürlich irgendwann dann auch so ein Stück weit, ja, ich will jetzt nicht sagen resigniert, aber war dann natürlich irgendwann auch, wenn du immer merkst, das Kind schreit bei dir und will zu Mama, dann zögerst du halt irgendwann auch, wenn jetzt nicht gerade jemand kommt und sagt, nimm es jetzt, ja. Und ich war ja irgendwann gar nicht mehr in der Lage zu sagen, nimm es. Insofern war das eine wahnsinnige Belastungsprobe, vor allem das erste Jahr. Aber das liegt in meinen Augen eher an der Überforderung oder an diesem, ja, und weniger jetzt an dieser Reue, weil das ist ja eher ein Resultat aus den anderen Gefühlen, die ich hatte. Aber ganz klar, und ich glaube, da stimmen mir viele zu, so das erste Jahr als Eltern, jo, kann herausfordernd sein als Paar dann.
Und hättest du da Empfehlungen oder würdest du jetzt was anders machen in diesem ersten Jahr? Du hast schon gesagt, ab dem 10. Monat kam die Babysitterin. Gibt es noch was du sagen würdest, das hätte mir geholfen oder das hat mir vielleicht auch geholfen?
Also tatsächlich würde ich Stand heute zwei Dinge auch noch anders machen. Und zwar schon vor dem ersten Jahr. Ich würde vorher mehr darüber sprechen. Also wie gesagt, wir hatten ja kaum gesprochen, so über die Aufteilung oder es war klar, ich gehe jetzt erstmal ein Jahr in Elternzeit und danach in Teilzeit, weil es bei meinem Arbeitgeber auch einfach möglich ist und so. Aber so dieses, was ist meine Erwartungshaltung? Was brauche ich? Ich meine, ich war mir das ja auch gar nicht bewusst, weil ich war ja davor im Paradies. Ja, wenn ich mich hinsetzen wollte und lesen wollte, habe ich mich hingesetzt und gelesen. Fertig, kein Problem. Da sich mehr abzusprechen und vielleicht auch gewisse Aufgaben direkt von vornherein zu verteilen, das würde ich im Nachhinein betrachtet jedem raten, das schon in der Schwangerschaft anzugehen, weil danach fehlt dir die Kraft. Wenn du Wochen und Monate lang Schlafmangel hast und eigentlich völlig schon drüber raus bist, ich war auch abends komplett overtouched, ich saß auf dem Sofa und habe gedacht, du darfst gerne da sitzen, sprich mich nicht an, fass mich nicht an, ich will keine Hand auf dem Schenkel, ich will nicht mal Händchen halten, ich will niemand mehr an meinem Körper fühlen. Das sind alles so Dinge, das kannst du dir nicht vorstellen, bis du nicht in diesem Moment bist und du hast dann nicht mal mehr die Kraft, teilweise zu sagen, bitte nimm mir doch das Kind oder bitte geh jetzt du die Windeln wechseln. Selbst das kann schon zu viel sein. Und deswegen würde ich im Rückblick betrachtet sagen, hätte ich vorher viel mehr an Aufgabenverteilung besprechen sollen, an, hey, lieber gehe ich eine Runde staubsaugen, Hauptsache du nimmst mir das Kind dafür ab, dass ich mal eine Stunde Pause habe. Solche Dinge. Und ich würde tatsächlich auch nicht mehr alleine das Jahr in Elternzeit machen. Ich würde, wenn ich jetzt wirklich zurückdrehen könnte, es zur Voraussetzung machen, dass auch mein Partner in Elternzeit länger geht. Also wir hatten die klassischen 2 Vatermonate, aber halt gemeinsam. Ich würde tatsächlich sagen, wenn ich mich für ein Kind entscheiden sollte, nochmal, also rückblickend betrachtet mit dem Wissen von heute und überhaupt, dann nur unter der Bedingung, dass man sich die Elternzeit mehr aufteilt, mehr gleichberechtigt. Mhm. Damit einfach auch die Chance da ist, für das Kind eine gleichberechtigtere Bindung auch zum Papa aufzubauen. Und ich glaube halt auch, dass man tatsächlich auch als Papa das nur nachvollziehen kann, manche Dinge, wenn man selber mal so diese ein paar Wochen tagsüber komplett allein zuständig für so ein Baby ist. Du kannst es sonst gar nicht nachvollziehen. Viele Sachen. Und das würde ich Stand heute tatsächlich anders machen.
Mhm. Und das ist dann vielleicht auch in dem Moment eine andere Verbindung, ne? Wenn ich mich wirklich verstanden fühle, wenn die Erfahrung zumindest ansatzweise ähnlich ist. Natürlich wird die der Mutter immer anders sein, weil wenn du stillst, dann ist das Kind ganz nah an dir dran. Außerdem hast du schon 9 Monate in dir getragen und du hattest die Geburt. Das kann der Mann nicht nachholen, aber das, was er nachholen kann oder das, was er beitragen kann, das würdest du jetzt noch stärker einfordern oder besprechen.
Absolut. Und auch aber nicht nur für mich, sondern auch für den Papa, weil tatsächlich mein Mann sehr lange darunter gelitten hat, dass meine Tochter so arg auf mich fixiert war. Also er hat sich das gewünscht, eine viel stärkere Bindung auch in dieser Kleinkindphase zu haben, aber sie hat ihn halt vehement abgelehnt. Und in vielen Dingen, glaube ich, heute ist das ein Stück weit auch ein Resultat oder erschwert worden dadurch, dass ich eben in diesem ersten Jahr so omnipräsent war. Mhm. Omnipräsent sein musste ein Stück weit auch, aber das ist der Punkt, wo ich sage, ich kann natürlich an dem Charakter des Kindes nichts ändern oder an gewissen Rahmenbedingungen. Aber das würde ich heute betrachtet anders machen, in der Hoffnung, dass es das Gleichgewicht auch von dieser Bindung ein bisschen zumindest verschoben hätte. Klar, es ergibt sich jetzt dann natürlich, die Bindung wächst auch, aber trotzdem ist da ein Gefälle und ich bin diese primäre Bezugsperson und der Unterschied ist auch heute noch krass spürbar. Er wird weniger, aber er ist immer noch deutlich spürbar.
Wenn du dir heute anschaust, was ist dir da wichtig, damit es ein Zuhause für euch alle ist? Für dich, für deine Tochter, für deinen Mann? Hast du das Gefühl, dass ihr da so nach und nach eine Balance aufgebaut habt?
Stück für Stück. Also wir sind noch nicht an dem Punkt, denn für mich bedeutet Zuhause sein vor allem das, dass man sich gegenseitig akzeptiert und unterstützt, so wie man ist. Dass jeder sein kann, wie er ist. Und dass aber auch jeder nach seinen Bedürfnissen schauen kann. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, da ist es noch nicht ganz im Gleichgewicht. Einfach naturgegebenermaßen daher, dass unsere Tochter eben jetzt 6 Jahre alt ist. Dass sie sehr willensstark ist, sehr bedürfnisintensiv ist. Und dass es ihr eben noch nicht so gelingt, auch Rücksicht auf die Bedürfnisse von Papa und von mir zu nehmen. Und da gerät es dann immer mal wieder ins Ungleichgewicht, weil das immer mal wieder so weit kommt, dass einer von uns beiden eben so massiv über seine Kräfte gehen muss, dass es nicht angenehm ist. Das ist so der Punkt, wo ich sage, aber das wird, man merkt jetzt deutlich, je älter sie wird, mit jedem Jahr wird es besser und wird sie verständiger und es wird mehr in diese Harmonie, kommt mehr in diese Harmonie und die Balance, dass wir sagen, es geht allen gut.
Was willst du denn den Zuhörerinnen und vielleicht werdenden oder schon bereits Müttern da draußen noch gerne mitgeben, die vielleicht ähnlich fühlen und sich das aber auch lange Zeit nicht getraut haben, so zu fühlen?
Auf alle Fälle zu sagen, ihr seid nicht falsch. Ja, es gibt viel mehr Gefühle als das, was einem da immer vermittelt wird, was man als Mama fühlen darf. Wenn ihr diese Gefühle habt, schaut hin, woher sie resultieren. Ja, im Endeffekt ist diese Reue ist ein Fazit. Sie ist ein Resultat aus Emotionen, die man hat. Und diese Emotionen haben einen Grund. Fühle ich mich eingeengt? Fühle ich mich überfordert? Bin ich übermüdet? Und zu schauen, was ist die Ursache? Was ist mein Bedürfnis, was ich gerade nicht erfüllen kann? Und kann ich daran zumindest, und wenn es nur 5% ist, was ändern? Kann ich irgendwo dran arbeiten? Und vor allem möchte ich die Hoffnung mitgeben, dass das Ganze nicht statisch ist. Also wie alle Emotionen ist es fließend, es entwickelt sich. Die Kinder werden älter, Freiheiten kommen zurück. Ich möchte nicht versprechen, in welchem Tempo, weil jedes Kind ist da anders, aber sie kommen irgendwann. Man kann damit leben und ich glaube auch tatsächlich, man muss sich da nicht für schämen und es ist immer nur eine Rückwärtsbetrachtung. Ja, also ich sage immer, ich weiß nicht, was ich in 10 Jahren sage, ob ich dann immer noch sagen werde, ich bereue es oder ob ich sage, ich würde es zwar vielleicht nicht mehr so machen, mit dem Wissen, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe und, sag ich mal, in den Blindflug gegangen bin, naiv wie ich war, weil mir sonst auch eine Erfahrung verloren gegangen wäre und natürlich auch eine große persönliche Weiterentwicklung. Das muss man ganz klar auch dazu sagen. Nichts in meinem Leben hat mich so weiterentwickelt und verändert als Mensch wie meine Tochter. Und insofern Hoffnung nicht aufgeben und für sich einstehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir zählen und wir sind Menschen, nicht nur Mamas.
Und wie sehr darf das auch gegenüber deiner Tochter da sein? Also wir sind Menschen und nicht nur Mamas?
Das darf sehr da sein. Das finde ich extrem wichtig, weil letztendlich gerade als Mama einer Tochter, die vielleicht irgendwann auch mal Mama wird, wünsche ich mir für sie, dass sie diesen Struggle nicht mehr hat, sondern dass sie aufwächst in dem Bewusstsein, auch wenn ich mal Kinder habe, ich bleibe Mensch und ich bin wichtig als Mensch und ich darf mir meine Freiheiten als Mensch nehmen. Ich bin mehr als diese Rolle und als diese Aufgabe. Und ich glaube, genau deshalb ist es wichtig, dass wir das jetzt auch vorleben. Auch wenn es vielleicht manchmal schwierig ist, auch wenn das Kind dann manchmal heulend an der Tür steht und sagt, Mama, ich möchte nicht, dass du gehst. Es ist ja auch verständlich und es ist auch in Ordnung, dass sie das so fühlt. Aber ich habe auch immer wieder zu meiner Tochter gesagt, und das finde ich, kann man auch schon in dem Alter vermitteln, ich weiß das, aber für mich ist es wichtig. Ja, ich gehe auch jede Woche Dienstagabends in Sport. Und wir hatten die Situation oft genug, dass sie weinend da stand und sagt, ich will, dass du mich ins Bett bringst. Und dann sage ich, ich verstehe das alles. Aber für mich ist dieser Sport wichtig. Ich brauche den, damit ich mich gut fühle und damit ich nachher wieder für dich da sein kann. Und deswegen gehe ich, auch wenn du das jetzt gerade nicht möchtest. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die Kinder. Weil wie sollen sie später selber mal leben, wenn sie es nicht vorgelebt gekriegt haben? Dann haben sie ja auch diesen Zwiespalt im Kopf zwischen, Aber meine Mama hat sich selber auch immer aufgeopfert und eigentlich möchte ich das nicht.
Mhm. Und damit ist die Erwartungshaltung vielleicht schon eine andere und damit darf mehr da sein und die Realität ist ein bisschen bunter als das, was du vielleicht erlebt hast, als du klein warst.
Das denke ich. Solche Dinge, das ist ja das, worum man sagt, solche Dinge ändern sich nicht in einer Generation.
Mhm.
Es ist ein schrittweiser Wandel und es braucht. Und ich glaube, wir können jetzt nur den Schritt tun für unsere Töchter und auch für unsere Söhne im Übrigen, denn die müssen es genauso lernen. Weil wenn unsere Töchter es mal einfacher haben sollen und gleichberechtigte Partner haben wollen, dann muss man den Söhnen genauso vermitteln, dass eine Frau auch als Mama irgendwann nicht nur Mama ist.
Mhm. Danke, dass du dich dafür einsetzt und dass du deine Stimme erhebst. Da gibt es bestimmt auch oft Gegenwind.
Wie bei allem im Leben, wenn man eine Meinung hat.
Und es war für mich heute sehr erhellend und hat dieses Bild wieder ein Stück weit modernisiert. Ist vielleicht gar nicht der richtige Begriff, aber einfach realistischer gemacht und auch individueller. Und das ist vielleicht ein Aspekt, der total wichtig ist, dass es für jeden oder für jede anders aussehen kann und dass das in Ordnung ist, dass es wie sonst auch im Leben nicht die Schablone gibt, die man drauflegt und sagt, wenn ich ein Kind bekomme, dann wird es so sein, sondern dass das ein offenes Kapitel ist. Und wenn ich dieses Kapitel aufschlage und beginne, dass ich vielleicht eher mit der Haltung dran gehe, okay, ich gucke mir das mal an. Und ich bin neugierig, was mich da alles überraschen wird und was da alles auf mich zukommen wird. Und du hast uns heute mitgenommen in deine Geschichte und dafür danke ich dir.
Es freut mich, dass ich da sein durfte.
Und danke auch an dich da draußen, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat und du keine weitere verpassen willst, dann abonnier diesen Podcast gerne bei Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lass uns gerne eine Bewertung bei Apple Music.